Hallo, ich bin Thomas Meyer, Vater, Autor, Lehrer und von ADHS-Betroffener. Bis zu meiner Diagnose verstand ich nicht, warum mir gewisse Dinge so schwer fallen und andere dafür so leicht. Zum Beispiel schiebe ich alles bis zum letzten Moment auf und begeistere mich ständig für etwas Neues. Mit dieser Podcast-Reihe versuche ich herauszufinden, was hinter ADHS genau steckt. Im Gespräch mit Fachleuten erfahre ich, wie Betroffene, groß und klein, funktionieren und wie uns geholfen werden kann. Danke, dass Sie hier sind und zuhören. Willkommen, wir sind hier am Zentrum für Jugendforensik in Zürich. Ich bin hier mit Elmar Havermeyer, dem Direktor der forensischen Psychiatrie der PUC, und mit Volker Schmidt, dem Chefarzt und Co-Leiter des ZKJF, des Zentrums. Volker Schmidt, was ist Jugendforensik?
Jugendforensik ist ein Spezialgebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychologie, was sich an der Schnittstelle zwischen Psychiatrie und Justiz bewegt. Neben Fragen zum Thema Kindesschutz und Familienrecht beschäftige ich mich vor allem mit jugendlichen Straftätern.
Elmar Havermeyer, die heutige Episode widmet sich ja dem Zusammenhang zwischen Forensik und ADHS. Worin besteht der?
Der Zusammenhang besteht darin, dass ADHS delinquentes Verhalten begünstigen kann. Es ist aber ein komplexes Zusammenwirken mit anderen Risikofaktoren. Also man kann jetzt nicht die Vorstellung haben, dass eine ADHS-Erkrankung oder Störung automatisch zu deliktischem Verhalten führt, sondern muss das in einem komplexen Zusammenhang mit in der Regel anderen Begleiterkrankungen oder Störungen sehen.
Also Sie würden sagen, das ist nicht eine wesentliche Steigerung der Chance, aber doch eine
sichtbare. Es trägt dazu bei. Also im Grunde genommen ist einer der wichtigen Punkte in der Diskussion über Kriminalität, dass Kriminalität höchst selten monokausale Ursachen hat. Also es geht immer um komplexe Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit Betroffener, bestehender Störungen, situativer Bedingungen, Peergroup-Einflüssen etc. Also das wäre so eine erste Message von mir für alle, die zuschauen und zuhören, dass man sich verabschiedet von der Idee, ein Faktor bedingt und vor allen Dingen bedingt automatisch oder mechanistisch kriminelles Verhalten.
Nun habe ich ja selber ADHS, das wurde diagnostiziert, professionell und privat, wiederholt. Was hat mich davor bewahrt, zur forensischen Population zu gehören?
Also wenn man sich die Menschen anschaut, die letztlich dann nachher im Gefängnis landen oder denen ich begegne in der Interaktion bei der Begutachtung von Erwachsenen, dann sind das meistens Menschen, die halt noch mehrere Risikofaktoren haben. Also die letztlich aufgewachsen sind in irgendwie sehr ungünstigen Milieus und biografische Belastungen aufweisen, zum Teil halt auch Suchterkrankungen entwickelt haben. Und die letztlich so eine Mischung aus unterschiedlichen Risikofaktoren aufweisen. Und das ADHS ist halt einer dieser Risikofaktoren. Und es kann halt sein, dass du vielleicht noch einen oder zwei weitere Risikofaktoren hast, aber letztlich auch in deiner Lebensgeschichte viele Erfahrungen gemacht hast oder Dinge lernen konntest, die dich davor bewahrt haben, dann kriminell zu agieren. Also ADHS ist keine monokausale Erklärung für Delinquenz, sondern ein Faktor, der dazu beiträgt.
Ist denn kriminelles Verhalten etwas, das schon in der Wiege liegt? Oder eigne ich mir das an? Oder wie funktioniert denn das?
Kriminelles Verhalten oder das Risiko für kriminelles Verhalten kann sich zum Beispiel auch durch genetische Faktoren ergeben, aber letztlich sind wir in der Lage, viele nachteilige Effekte auszugleichen, wenn wir im Rahmen unserer Entwicklung ausreichend gefördert werden. Das ist ja das, was die Kollegen in der Kinder- und Jugendforensik dann versuchen zu machen. Menschen, die halt frühzeitig auffällig geworden sind oder Jugendliche, die frühzeitig auffällig geworden sind, dann zu befähigen, in Zukunft rechtskonform zu leben oder ihr Verhalten besser anzupassen. Aber Risikomerkmale gibt es halt auch auf biologischer Art und Weise. Ein ADHS wäre ein solches. sehr stark biologisches, biologisch fundiertes Risikomerkmal.
Und dann ist immer die Wechselwirkung, ne, zwischen der Anlage, die man hat, der genetischen, und den Umweltbedingungen, unter denen man aufwächst. Und ADHS hat ja auch viele positive Eigenschaften. Man ist kreativ, man hat viel Energie, man ist begeisterungsfähig, neugierig und so weiter.
Stimmt alles.
Aber wenn man dann unter widrigen familiären Bedingungen aufwächst und nicht die Erziehung bekommt, die man benötigt, ADHS-Kinder stellen ja erhöhte Erziehungsanforderungen, dann kann es schwierig werden. Oder wenn sie in der Schule die ganze Zeit Misserfolge erleben, Außenseiter werden, keine Freunde finden, anfangen Blödsinn zu machen, dann kommt eine Entwicklung in Gange, wo wir dann diese Kinder und Jugendlichen unterstützen müssen, damit sie nicht auf die schiefe Bahn geraten.
Ich bin ja mittlerweile Lehrer und stelle fest, als Betroffener hat man ja dann so ein Sensorium. Man erkennt einander und stelle fest, es gibt in der Schule, in meiner Klasse, aber auch in anderen Klassen Kinder, bei denen ich denke, das dürfte hier wahrscheinlich auch zutreffen. Was kann ich denn nun tun, auch hinsichtlich meiner Vorbildfunktion, um mögliches kriminelles Verhalten zu verhindern, als Lehrer?
Ja, also als Lehrer in einer normalen Klasse hast du ungefähr ein Kind unter 20 Schülern, ne, mit ADHS, 5% in der Normalbevölkerung. Und ich finde es halt wichtig, dass diese Kinder trotzdem ermutigt werden mit ihren Schwierigkeiten, dass sie nicht die ganze Zeit Misserfolge erleben, dass sie nicht die ganze Zeit bestraft werden, sondern eben die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Also, dass sie sich besser konzentrieren können in der Klasse. Kann man mit einem speziellen Platz in der Klasse auch schauen, dass sie Ruhemöglichkeiten haben, dass sie sich zwischendurch bewegen dürfen. Also den ganzen Vormittag stillzusitzen ist für einen ADHS-Betroffenen wirklich schrecklich.
Ja, nur schon 20 Minuten sind eine Zumutung.
Genau. Und dass diese Kinder nicht aus lauter Misserfolgen nachher so eine Misserfolgserwartung quasi entwickeln, ne, die dann dazu führt, dass ihnen dann irgendwann alles egal ist. So.
Und alles egal heißt dann auch, moralische Werte sind egal.
Das meine ich damit, gell? Ja. Und dass sie auch Kontakt haben zu normalbegabten Kindern, sich nicht nur dann anfreunden mit anderen schwierigen Jugendlichen, dass sie eine gute Freizeitstruktur haben und vor allem, dass Schule und Eltern gemeinsam an einem Strang ziehen.
Was unterscheidet denn Delinquenten, und wir kommen auch noch auf die Delinquentinnen zu sprechen, mit ADHS von denen ohne?
Also bei den jugendlichen Delinquenten sehen wir bei den ADHS-Betroffenen natürlich häufig eher so spontane, impulsive Delikte, wenig komplex, ungeplant, einfach mit einem Gullideckel Scheibe vom Selektor-Automaten einschmeißen, weil man gerade Bock hat, oder einen E-Roller klauen, damit rumdüsen, weil man das Risiko gern hat und so. Oder dass man vielleicht auch mal impulsiv schneller zuschlägt als jemand, der sich besser bremsen und steuern kann. So.
Und bei den Älteren, wie schaut es da aus?
Bei den Eltern ist es ähnlich. Also es sind in der Regel wirklich Menschen, die aus der Situation raus agieren und sehr durch so situative Trigger irgendwie aktiviert werden. Häufig bei uns dann halt so Kontext Beziehungsgewalt, häusliche Gewalt. Wenn dann irgendwie im Konfliktfall einfach das nicht mehr zu zügeln ist, dann Gewalt eingesetzt wird, weil auch nicht mehr irgendwie die Argumente fehlen und man sich in einer Notsituation sieht, überfordert ist von der Situation und letztlich wenig strategische Kriminalität und auch meistens Kriminalität, die individuell ausgeübt wird, also wenig so in Gruppierungen oder so strukturierten kriminellen Verbindungen, sondern meistens Einzeldelikte oder halt im Ausgang mit ähnlich gelagerten Bekannten, mit denen man irgendwelchen Unsinn dann macht. Also in der Regel sehe ich die Personen häufiger im Kontext wiederholter Straftaten und weniger im Kontext von sehr schwerwiegenden Gewaltstraftaten.
Das heißt, das Strategische ist eher ein Hinweis für kein ADHS.
Zumindest würde es dafür sprechen, dass das ADHS, das kann ja vorliegen, im Fall dieses Deliktes halt einfach keine große Rolle spielt. Ja.
Also ich hätte mich schlecht zum Bandenchef geeignet in dem Fall.
Genau. Oder auch zum sorgfältig ausführenden Organ eines Bandenchefs. Weil denen ja innewohnende Schusseligkeit oder auch im Grunde genommen Unorganisiertheit kann ja fürs organisierte Verbrechen, deswegen heißt es ja organisiertes Verbrechen, von Nachteil sein.
Deswegen heißt es so. Das heißt, ich würde mich dann verplappern, den Treffpunkt vergessen. Ist das etwas, was auffällig ist, wenn die Täter dann erwischt werden, dass sie dank ADHS sich einfach so ungeschickt verhalten haben, dass sie überhaupt aufgeflogen sind?
Sie sind halt häufig, weil sie es impulsiv machen, haben sie vorher nicht groß überlegt, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Sie begehen halt dann Gewaltdelikte in der Öffentlichkeit und sind relativ viele Leute drumherum, die dann eingreifen können. Und dadurch werden sie vielleicht auch wirklich häufiger erwischt als jemand, der sehr strategisch vorgeht.
Also die Polizei freut sich über ADHS.
Ja, also die Trefferquote hinsichtlich der Ermittlungen steigt dadurch wahrscheinlich, aber ansonsten glaube ich, wäre es in unser aller Interesse und auch im Interesse der Polizei, wenn man da irgendwie frühzeitig intervenieren würde.
Ja, mit ADHS lebt man sehr im Hier und Jetzt. Ne? Du antizipierst die Konsequenzen nicht, was dein Handeln für Folgen haben könnte. Und wenn dann noch so eine Peer-Group-Dynamik mit den Kollegen dazukommt, dann fliegt das Ganze schneller auf.
Zum Glück haben meine Eltern die erhöhten Erziehungsanforderungen, wie das soeben genannt wurde, ernst genommen. Nun gibt es ja sowas wie jugendlichen Unsinn. Muss man den komplett unter ADHS abbuchen oder wie unterscheiden Sie da? Wo können Sie sagen, das ist jetzt klarer ADHS-Fall oder ist das einfach 17 Jahre alt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil man unterscheidet tatsächlich so zwei Formen von Jugendgewalt. Das eine ist die jugendtypische Gewalt, Adolescence Limited nennt man die auch. Die kommt dadurch zustande, weil im Jugendalter ganz viel passiert, an Hirnentwicklung, an Identitätssuche. Es ist ein vulnerables Alter, wo man häufiger Blödsinn macht, sieht man auch an den Kriminalitätsstatistiken. Das wächst sich aber meistens dann aus und mit Anfang, Mitte 20 wird das dann wieder besser. Und nebst diesem Adolescence Limited.
Ist das zu verstehen wie eine GmbH? Oder warum heißt es Limited?
Auf die Adoleszenz beschränkt.
Ach so, also ja. Es gibt eine Altersgrenze.
Ja, genau.
Keine Strafsumme.
Ja. Und dann gibt es eben den anderen Typ, der schon sehr früh beginnt. Also wir sprechen da von den Early Startern, die vielleicht schon im Kindergarten, Primarschule auffällig werden. Ne? Mit Aggression, mit Impulsivität, mit Stören, dauernd Ärger kriegen. Und wenn bei denen dann eben noch schlechte Umweltfaktoren dazukommen, dann haben die ein höheres Risiko, also nicht nur delinquent zu werden, sondern es auch länger zu bleiben. Und deswegen wird in der Forschung, werden die Life Course Persistent Type genannt, weil bei denen die Delinquenz häufig bis ins Erwachsenenalter dann bestehen bleibt und die Rückfallraten auch höher sind.
Wie kann ich denn aufhören mit der Delinquenz?
Ja, bei denen, wo ganz viele Risikofaktoren zusammenkommen, indem man mit ganz verschiedenen Maßnahmen da einsteigt. Gell? Wir müssen wissen, 5% der Jugendlichen Straftäter begehen ungefähr 50-75% der Delikte. Also wenige machen echt viel Schießdreck. Und bei diesen wenigen, da müssen wir wirklich gut hinschauen und Maßnahmen ergreifen. Und zwar pädagogisch, mit Struktur, mit Perspektive bezüglich Schule und Beruf und eben mit Therapie und bei ADHS-Betroffenen dann auch mit Medikation natürlich.
Wissen das in der Rechtsprechung? Also kann ich was ausfressen und dann einfach die Diagnose hochhalten und das Strafmaß ist dann niedriger oder wie läuft das? Asking for a friend.
Nee, ist eben nicht so. Also klar, du sprichst das Thema Schuldfähigkeit an.
Ja.
Das kann manchmal leicht vermindert sein bei ADHS, vor allem aber, wenn noch Suchtmittel zum Tatzeitpunkt dazukommen. Ne? Aber im Jugendalter wird das mit der Schuldfähigkeit gar nicht so hoch gehängt, weil Maßnahmen werden trotzdem ergriffen, auch wenn jemand vermindert schuldfähig ist.
Du hast von den Suchtmitteln gesprochen. Das Dreieck ADHS, Suchtmittel und Delinquenz. Wie trägt sich das? Was begünstigt da was?
Ja, also bei unserer Klientel, also muss ich sagen, kiffen irgendwie alle. Und wenn es nur Kiffen ist, sind wir froh. Häufig kommt eben nebst Alkohol dann auch noch Kokain oder MDMA oder so Sachen dazu. Ne? Oft ist das bei ADHS auch ein Mittel der Selbstmedikation, um irgendwie sich ruhiger zu fühlen, gechillter zu sein. So, ne? Aber es senkt eben auch oft die Hemmschwelle und ist dann zusätzlich deliktrelevant.
Und ich nehme an, das ist dann so ein ungünstiger Kreislauf. Also ich bin enthemmt, dann neige ich eher zur Delinquenz.
Mhm. Ja, und die typische Entwicklung ist, dass im Primarschulalter gelingt das oft noch ganz gut, die Kinder zu behandeln, wenn die Eltern auch mitziehen und so. Und dann irgendwann so mit 13, 14 finden es die Jugendlichen echt mega uncool und der Einfluss der Eltern schwindet dann auch und dann wird das Medikament abgesetzt und man kommt in die Oberstufe und lernt neue Kollegen kennen, die vielleicht auch ungünstig sind. Und dann geht das.
Geht ungünstige das. Kollegen ist ein super Bandname.
Ja.
Warum wird es abgesetzt und als uncool empfunden?
Naja, ich meine, du willst kein Psycho sein, du willst keine Medis schlucken müssen, du willst halt irgendwie cool und selbstständig sein. Das, also bei vielen kollidiert das einfach mit ihrem Selbstbild so, ne?
Ja, und viele, also im Erwachsenenbereich höre ich halt sehr häufig, dass die sich dann irgendwie wie ausgeknipst fühlen. Also du bist ja dann im Grunde genommen, häufig bei uns sind das ja Leute, bei denen häufig die Diagnose erst gestellt wird, wenn sie schon Mitte 20 oder Ende 20 sind oder sie haben es lange Zeit nicht, sind lange Zeit nicht effektiv behandelt worden oder nur mal als Kinder kurze Zeit effektiv behandelt worden. Und ich glaube, es gibt schon ein Bedürfnis, so die damit verbundenen positiven Effekte, so diese Neugier und auch die Aktivität halt irgendwie nicht abschalten zu lassen. Und in der Behandlung, und ich finde, das sollten wir auch in der Behandlung von Menschen, die Delikte begangen haben, irgendwie berücksichtigen. Es gibt dann halt Situationen, wo die einfach sagen, da finden sie eine Medikation eher störend. Und es gibt Phasen, wo sie eher bereit sind, irgendwie Medikamente einzunehmen. Und dann müssen wir halt einfach auch schauen, ne, wie ergibt sich das im Rahmen einer langjährigen Behandlung. Gibt es Zeiten, wo man sagen kann, da behandelt man mit einer niedrigeren Dosierung oder Zeiten, wo man vielleicht sogar sagt, da gebe ich jetzt gar keine Medikamente, weil irgendwie der ganze psychosoziale Rest konfliktfrei ist. Jemand ist irgendwie ganz gut eingebunden und braucht so eine Unterstützung nicht. Ähnlich wie man ne, viele Studenten ja auch behandelt und die sagen dann, in Prüfungsphasen nehme ich die Medikation, aber in Phasen, wo ich nicht so viel zu tun habe, nehme ich sie nicht. Und genauso könnte man es auch bei einem Menschen, der halt Delikte begangen hat, die ja nicht monokausal, das muss man immer wieder sagen, nicht monokausal auf das ADHS zurückgehen. Dann kann ja irgendwie ein Faktor zum Beispiel sein, dass jemand keine Arbeit hatte und deswegen halt mehr im Ausgang war, sich ungünstigen Peers zugewendet hat. Wenn der dann wieder eine regelmäßige Arbeitsstelle hat, bei der er vielleicht sogar nur körperlich arbeiten kann und diese Hypomotorik gar nicht so nachteilig ist, sondern vielleicht sogar als positiv erlebt wird, dann muss ich den vielleicht in solchen Phasen nicht behandeln. Wenn er aber wieder arbeitslos würde oder Konflikte hat und regelmäßig dann irgendwie laut wird oder aggressiv wird, dann muss ich ihn behandeln.
Und bei den Jugendlichen, ich denke, dass die ganze Psychoedukation bezüglich Medikation läuft sehr über eine therapeutische Beziehung. Und wenn der Jugendliche dann irgendwie doch checkt, in der Berufsschule läuft es einfach besser. Dann hat man schon viel gewonnen. Und die restlichen Tage der Woche als Landschaftsgärtner oder so braucht er es dann nicht. Und das Schöne ist ja, dass man das wirklich auch so punktuell einsetzen kann. Das ist kein Medikament, was so einen bestimmten Spiegel im Blut haben muss, sondern man kann das morgens nehmen, es wirkt den Tag über und abends ist die Wirkung wieder weg. Also, und ich finde das wichtig, ne, dass man mit den Jugendlichen da wirklich so ein Arbeitsbündnis, sie sollen es nicht als Defizit erleben, sondern so ein bisschen wie jemand, der halt kurzsichtig ist und eine Brille braucht, braucht vielleicht der ADHS-Betroffene eine chemische Brille sozusagen. Ja.
Das Stichwort, was da so emporsteigt für mich, ist Stabilität. Also du hast Beziehung gesagt. Zuwendung ist ein Stichwort, was mir auch noch in den Sinn kommt hier. Also offenbar ist es so, je stabiler die Verhältnisse sind, in denen ich aufwachse oder in denen ich später existiere, umso geringer ist die Chance für Fehltritte. Ist das korrekt so?
Mhm. Also im Grunde genommen ist es schon so, dass wir jetzt mal ganz unabhängig von einzelnen Störungsbildern, wir sind häufig, das gilt für die Kinder- und Jugendforensik als auch für die Erwachsenenforensik, die erste konstante Beziehungserfahrung oder die erste konstante Beziehungserfahrung seit langem, die Betroffene machen. Die haben einfach eine Vorgeschichte von ständig wechselnden Beziehungen, Eltern, die völlig irrational agieren, wechselhaft agieren, an einem Tag hochaggressiv sind, an einem Tag sich für nichts interessieren, was man macht. Am dritten Tag halt Herzen und Kosen und irgendwie völlig sentimental irgendwie agieren. Also die machen einfach die Erfahrung, dass sie sich auf nichts verlassen können. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt in der Therapie bei uns ist, dass die Betroffenen halt einfach merken, das sind konstante Ansprechpartner. Ich muss bestimmte Dinge halt auch mit einer gewissen Konstanz machen, aber ich kann halt auch erwarten, dass die Therapeuten irgendwie konstant agieren. Und diese Erfahrung von Verlässlichkeit und Verbindlichkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Nun ist es ja, wenn ich mein Kind therapeutisch begleiten lassen will, nicht ganz einfach, einen Platz zu finden. Wie ist es denn mit der Forensik?
Ja, da ist es mindestens auch so. Also im Kinder- und Jugendbereich sehen wir deutliche Versorgungslücken. Wartezeiten sind sehr lang für Abklärung und Behandlung. Und das Problem bei den dissozialen, bei den straffälligen Jugendlichen ist, dass in der normalen Kinder- und Jugendpsychiatrie sprengen die oft den Rahmen und sie finden noch weniger einen Platz. Und forensische Kinder- und Jugendpsychiater gibt es sehr wenige. Wir haben auch großen Nachwuchsmangel. Und dann spezielle Institutionen, wo solche Kinder und Jugendlichen vielleicht dann auch die Schule fertig machen können, eine Ausbildung machen können, haben wir dann auch zu wenig. Also ich als Kinder- und Jugendpsychiater war ja ein großer Freund von den früheren Kleinklassen tatsächlich. Und heute mit dem ganzen integrativen Konzept ist das manchmal wirklich schwierig als Lehrperson, dass du solche Schüler dann auch gut durchkriegst. Ja.
Wie stopft man Versorgungslücken, Elmar Habermeyer?
Tja, also Volker hat es eben angesprochen, das Problem ist häufig, dass es irgendwie nicht ausreichend Personal gibt. Das war uns irgendwie damit auseinandersetzen müssen, dass viele soziale Berufe halt in der heutigen Zeit weniger attraktiv sind für junge Leute. Und ich glaube, dass wir deswegen dazu übergehen müssen, einfach innovativere Versorgungsmodelle zu entwickeln, uns Gedanken zu machen, wie man trotz weniger Personal effektiver behandeln kann. Andere Berufsgruppen einbeziehen, also nicht nur psychiatrisch-psychotherapeutisch, sondern auch die pädagogische Seite, Sozialarbeiter stärker einzubeziehen, Angehörige einzubeziehen. Aber es bleibt herausfordernd. Also wir werden im Grunde genommen, wir haben ja jetzt schon in der Schweiz einen Facharztmangel für Psychiater, für forensische Psychiater nochmal akzentuiert. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie und forensischen Kinder- und Jugendpsychiatrie ist es ähnlich und wir werden in 10, 15 Jahren noch deutlich dramatischere Zahlen haben, weil der Großteil der Berufskollegen in der Niederlassung ist so im Altersbereich Ende 50.
Und warum ist das so? Ist das Berufsbild nicht attraktiv genug?
Also wir sind ja, wir sind ja Mensch, also ich finde, es ist ein extrem attraktives und spannendes
Gebiet. Es wirkt Berufs- so, deswegen wundere ich mich.
Gebiet. Aber ich glaube, es ist ein Berufsfeld, was man im Rahmen von Vorlesungen wenig irgendwie vermitteln kann, diese Attraktivität. Also es hat einen gewissen, so die Vorlesungen und Lehrveranstaltungen werden eigentlich immer gut besucht, weil es eine gewisse Attraktivität hat im Sinne, so, ne, was ist das als Phänomen? Und gerade diese Attraktivität dieser Phänomenologie, dass es irgendwie besonders drastisch wirkt und seltsam wirkt, hat einerseits so was in Sensation Seeking anspricht, andererseits was, wo viele sich dann, auch wenn sie das in den Vorlesungen gesehen haben, gar nicht richtig vorstellen können, dass das besser wird. Und das kann man auch schlecht transportieren und demonstrieren, weil wir ja auch in der Tat wirklich häufig für unsere Behandlung mehrere Monate brauchen, bis sich irgendwas bessert. Und das auch im Rahmen von Praktika, also ne, kurzen Unterrichtseinheiten rüberzubringen, das ist ausgesprochen schwierig. Und ich glaube, wir haben einfach damit zu tun, dass wir uns so mit diesen eher hinentwickeln in so einer Gesellschaft, die gerne kurzfristig Effekte haben will und auch viele irgendwie so sehr Technik affin sind und diese Herangehensweise, die Psychiater brauchen und die ich ausgesprochen attraktiv finde, so dieses Verstehen oder das um Verstehen bemüht sein von anderen Menschen, irgendwie die Hintergründe auszuloten für bestimmte Verhaltensweisen, das ist was irgendwie viele Leute als mühsam erleben. Und unsere Tätigkeit entzieht sich ja auch so Denkschablonen und Ja-Nein-Mustern. Und da sind wir, glaube ich, als Gesellschaft mittlerweile auf dem Weg dazu, dass man so Denkschablonen eher mag und Extrempositionen mag. Und wir sind halt irgendwie professionell irgendwie gezwungen, irgendwie auch Schattierungen wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist auch eine tolle Facette unseres Berufs. Aber sie ist für viele Leute halt nicht so attraktiv.
Dabei ist der Beruf so spannend. Wir bräuchten mehr Podcasts, Herr Meier, so wie Gießen hier, um Werbung zu machen. Also es gibt ja nichts Schöneres, als junge Menschen mit Problemen wieder auf einen guten Weg zu bringen. Also weil man hilft ja nicht nur ihnen selbst, sondern es ist ja auch Dienst an der Gesellschaft. Sie werden weniger rückfällig, es gibt weniger Opfer. Also das ist eine wirklich tolle Sache. Und ich war vor kurzem im Maßnahmezentrum Ütikon und da kam ein junger Koch auf mich zu. Und ich dachte, den kennst du doch irgendwoher. Und den hatte ich vor 4 Jahren irgendwie begutachtet. Und der war damals echt nicht begeistert von meiner Empfehlung, strenges Jugendheim und so. Und der hat jetzt seine Kochlehre fertig und war ganz stolz und konnte sich noch bestens an mich erinnern. Und das sind so Momente, die dann zeigen, dass, ja, wie sinnstiftend unser Beruf auch ist. Jetzt, wir sind Ärzte im Medizinstudium. Elmar hat es schon gesagt, kommt unser Fach natürlich tendenziell zu kurz. Ne? Da werden die somatischen Fächer viel mehr gelehrt. Da könnte man sicher noch mehr machen.
Und du sagst, man könnte mehr machen. Was heißt das?
Ja, mehr Vorlesungen, mehr Praktika.
Aber wie kommt es dazu, dass das passiert?
Das ist eine gute Frage. Ja. Ich denke, die somatischen Fächer sind natürlich die, wo es dann für innere Medizin, Chirurgen, da brauchst du natürlich viel, viel Nachwuchs, da wird mehr investiert. Und Psychiatrie ist vielleicht auch nicht so prestigeträchtig, ich weiß es nicht. Man trägt keinen weißen Kittel, man verdient weniger und so weiter. Das sind alles so Gründe, dass das vielleicht etwas stiefmütterlich behandelt wird.
Und das in der Schweiz, wo doch die Psychiatrie auch eine starke Wurzel hat. Mhm. Wir haben ja ohnehin eine spezielle Situation, kann man das so sagen, bezüglich eben der Versorgungslücken, aber auch der Pilotprojekte, die hier entstehen.
Ja, ich hoffe halt auch, also wir sollten nicht nur irgendwie diese Probleme sehen hinsichtlich Versorgungslücken, die ja im Grunde genommen überall gleich sind und wahrscheinlich in der Schweiz noch weniger stark ausgeprägt sind als in Deutschland und Österreich. Aber wir haben halt auch die Möglichkeit, irgendwie innovativ zu arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel mal unser Zentrum für Kinder- und Jugendforensik anguckt, das ist ja was, wo uns, wenn wir irgendwie in Deutschland auf Kongressen, Tagungen sind, uns die Kollegen alle beneiden. Solche Angebote, wie wir sie hier vorhalten, die gibt es in der Form im deutschsprachigen Raum absolut selten. Und das ist schon eine Riesenchance auch.
Kannst du ein konkretes Beispiel machen für so ein Angebot?
Ja, also Volker kann es besser einordnen für sein Zentrum.
Ja, also vielleicht um das kurz zu skizzieren, ne? Wir sind ein großes Zentrum, was eigentlich die ganze Deutschschweiz versorgt. Ne? Wir machen Begutachtungen über jugendliche Straftäter für die Jugendanwaltschaften. Die Jungs und manchmal Mädels kommen zu uns in Therapie und wir versorgen die Zürcher Gefängnisse, Minderjährige, die in Untersuchungshaft sind. Wir versorgen mehrere Jugendheime, wo wir vor Ort gehen und für die Medikation zuständig sind. Also alles aus einer Hand. Psychologen und Ärzte halt als Team zusammenarbeiten, eine ganz tolle Sache. Und solche Zentren kenne ich aus Deutschland tatsächlich in der Form so nicht.
Du sagtest vorhin, Elmar, bevor sich was bessert bei den Delinquenten, was bessert sich denn zuerst oder am schnellsten?
Ja, am schnellsten geht es ja häufig schon irgendwie nach der Inhaftierung, wenn sie weniger Substanzen konsumieren. Und dann hört man ja im Gutachtenbereich dann relativ häufig, ja, jetzt habe ich hier, ich habe ja jetzt 3 Wochen nicht mehr getrunken. Ich bin ja dann, ich habe sozusagen unter Beweis gestellt, dass ich keine Alkoholprobleme habe, geschweige denn abhängig bin. Und jetzt nehme ich mir vor, nicht mehr zu trinken und das Problem ist doch gelöst. Und da warnen wir halt immer davor und verweisen halt dann letztlich auf die Komplexität dieser Ursprünge und Ursachen von Delinquenz und sagen, wir brauchen halt irgendwie dann doch noch ein paar mehr Stellschrauben, die gedreht werden müssen. Und wir müssen vor allen Dingen verhindern, dass irgendwie, wenn die Zeit vorbeigeht, dass man so wieder in die alten Fahrwasser gerät. Also ich vergleiche das immer mit irgendwie so einem vom Traktor eingefahrenen Feldweg. Und das hat eine gewisse Spurrille und in die ist man immer wieder in Gefahr zurückzufallen. Und je mehr Zeit man zwischen seinen schwierigen Lebensphasen und dem Jetzt gebracht hat, umso weniger leicht fällt man in diese Spurrillen zurück. Aber diese Spurrillen, die existieren weiterhin. Also man muss schon auch den Faktor Zeit nutzen und man muss versuchen, halt einfach dem ganzen Menschen gerecht zu werden. Und das ist ja auch die Chance und das Spannende an unserem Beruf. Wir beschäftigen uns ja nicht mit der Erkrankung, sondern mit dem Individuum, das diese Erkrankung hat oder diese Störung hat. Und das bedeutet immer, irgendwie an mehreren Stellschrauben zu drehen. Und alleine die Medikation, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gerade so in der Erwachsenenforensik jetzt in den letzten Jahren ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass es medikamentös behandlungsbedürftige ADHS-Personen in Haft gibt. Aber wir können jetzt auch nicht sagen, wir verteilen jetzt irgendwie die Medikation in den Haftanstalten wie Bonbons und haben dann das Problem gelöst. Das wird auch nicht funktionieren, sondern wir müssen einfach sehen, dass das Ganze eingebettet sein muss in ein therapeutisches Konzept. Und dann kann man eine ganze Menge erreichen.
Ja, multimodale Behandlung ist ja das Stichwort. Und Elmar hat es gesagt, Medikation ist eine Stellschraube. Bei Kindern und Jugendlichen ist einfach ganz wichtig, eine Struktur zu haben. Also die können sich ja, gerade wenn sie ADHS haben, selber noch gar nicht gut strukturieren. Und sie müssen das lernen über äußere Struktur. Und die muss man ihnen geben. Und da hatten Sie schon gesagt, stabile Bezugspersonen ist ganz wichtig. Aber eben auch eine Tagesstruktur mit Schule, Freizeit und Ausbildung, die ganz wichtig ist. Ich hatte jetzt einen Jugendlichen, der war 12 und ist mit über 20 Delikten jetzt zu mir gekommen in die Begutachtung. Und der hatte einfach aufgrund seiner ADHS so viele schulische Probleme, dass er irgendwann rausgeflogen ist und dann ist die Mutter noch umgezogen. Mutter selber ADHS, Klammer zu. Und die haben keinen neuen Schulplatz gefunden für den und der war dann ein Jahr lang unbeschult. Und in dem Jahr...
Ja, der Schweiz?
Ja, der, wirklich. Ah. Und in dem Jahr ist natürlich klar, keine Tagesstruktur, Langeweile, falsche Kollegen. In der Zeit hat der diese vielen Delikte gemacht. Und jetzt nach der Begutachtung haben wir einen guten Platz für ihn gefunden in einem Schulheim. Er hat jetzt eine Medikation, er hat Struktur, wieder Erfolgserlebnisse. Und jetzt läuft es wieder viel, viel besser. Und das sind so Geschichten, die auch dann typisch sind. Ja.
Also Prävention durch Struktur.
Ja, Struktur und jetzt bei Kindern und Jugendlichen durch Erziehung. Also Erziehung ist ja letztlich nichts anderes als operante Konditionierung. Also das, was belohnt wird, macht man häufiger. Das, was nicht belohnt oder bestraft wird, macht man seltener. Und so muss man die Jugendlichen heranführen zu sozial zufriedenen, glücklichen, erfolgreichen Menschen. Ja.
Funktioniert das? Was bestraft wird, macht man seltener?
Eben weniger gut als
das andere.
Als das erwünschte Verhalten lohnen. Ja,
ja.
Ja, genau. Das ist ja die öffentliche Diskussion, die im Moment ja wirklich mehr auf längere und härtere Strafen abzielt. Ich kann das auch verstehen. Gerade bei schweren Delikten hat man ja zuerst mal den Impuls. Ne? Am besten wegsperren oder nach Sibirien Steine klopfen. Ist, oder verstehe ich auch den Impuls. Ne? Aber man muss ja hinschauen, was braucht der Jugendliche, um wirklich nicht mehr rückfällig zu werden. Und da bringt Strafe allein oft wenig, sondern man muss die Faktoren, die zur Delinquenz führen, die muss man adressieren, die muss man behandeln. Eine Bombe wird nicht weniger gefährlich, wenn man sie in einen Schrank einschließt, sondern man muss sie entschärfen. Und das passiert eben durch solche soziotherapeutischen Maßnahmen, wo wir auch ganz große Studien haben, die das zeigen. Und das ist dann nicht Kuscheljustiz, sondern das ist einfach differenziert überlegt, was braucht der Jugendliche, dass er nicht mehr rückfällig wird. Bin da so ein bisschen allergisch drauf. Sie merken das mit der Kuscheljustiz.
Jetzt in Zusammenhang mit Jugendlichen.
Mhm.
Aber wie ist es denn bei Erwachsenen?
Ja, da ist es ja ähnlich. Letztlich, ne, es hat sich irgendwie klar gezeigt, dass man mit Hilfe von Unterstützungsmaßnahmen, aber andererseits auch irgendwie dem Anspruch an die Betroffenen, an sich zu arbeiten, dann einfach weiterkommt als mit dem Wegsperren. Und das ist im Übrigen ja auch ökonomisch sinnvoll, weil wenn wir alle irgendwie sehr lange wegsperren, dann generieren wir wesentlich mehr Kosten als wenn man irgendwie über kurze Zeiträume investiert, auch personell investiert und dann längere kriminalitätsfreie Zeiträume herstellen kann. Also das macht auch ökonomisch Sinn. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Aspekt. So wir sind halt, und das macht aus meiner Sicht auch einen Reiz der Arbeit in unserem Kontext aus, wir sind halt schon irgendwie auch aufgefordert, als forensische Psychiater oder Psychotherapeuten in dem Kontext halt auch bei Menschen, die wirklich nach außen sehr unsympathisch rüberkommen, mit denen man nicht zu tun haben will, die Verhaltensweisen gezeigt haben, die irgendwie erschreckend sind zum Teil, dass wir irgendwie auch aufgefordert sind, Anteile bei denen zu sehen oder auch zu prüfen, wo die sich entwickeln können und Entwicklungschancen zu sehen und so von diesem gut-bösen Modell wegzukommen und halt irgendwie auch zu schauen, was kann man günstig beeinflussen. Es gibt Menschen, die man nicht günstig beeinflussen kann, aber es sind halt sehr wenige. Und wenn wir alle so behandeln wie diese sehr wenigen, dann würden wir sehr ineffektiv arbeiten. Also ich bin nach wie vor ein großer Anhänger des Resozialisierungsansatzes in der Justiz und ich glaube, dass der sich auf lange Sicht einfach auch bewährt hat, von Beginn an bewährt hat und in den letzten Jahren halt in einer Art und Weise professionalisiert wurde, dass man irgendwie ja nur noch ausgesprochen selten mit gravierenden Zwischenfällen zu tun hat.
Das ist ja auch eine Schweizer Eigenheit. Es gibt sogar einen Artikel im Strafgesetzbuch, der besagt, Maßnahme statt Strafe. Also sagt man wirklich Maßnahme statt Strafe oder beides?
Ja, manchmal ist es Maßnahme statt Strafe. Wenn jemand halt nicht schuldfähig ist, dann kann man ihn ja nicht bestrafen, weil er kann nichts dafür. Das ist ja aber nur in einem geringen Teil der Straftäter der Fall. Also wenn jemand jetzt eine schwerwiegende psychische Erkrankung hat, die seine Realitätskontrolle aufhebt und er sieht Dinge oder hört Dinge, die überhaupt nicht da sind. Und dem kann dann dieses Verhalten nicht zugerechnet werden, also kann er nicht bestraft werden und dann wird Therapie durchgeführt. Was wir ja häufig, jetzt wesentlich häufiger sehen, sind ja die sogenannten ambulanten Maßnahmen. Das ist letztlich die Kombination von Strafe mit Behandlungsauflagen oder Behandlungsangeboten. Und das ist, glaube ich, wirklich ein großer Gewinn in der Schweiz, dass es diese vollzugsbegleitenden Maßnahmen gibt, dass es die Möglichkeit gibt, sich behandeln zu lassen und dann nicht in Haft gehen zu müssen. Und das zeigt halt, dass in der Schweiz es möglich ist, sehr differenziert nach den einzelnen Behandlungserfordernissen und Bedürfnissen irgendwie vorzugehen. Und das ist aus meiner Sicht ein Gewinn, auch für mich persönlich ein Gewinn, in so einem System arbeiten zu können, wo ich sehr individuelle Lösungen irgendwie empfehlen kann oder auch umsetzen kann.
Also das heißt, der Vorwurf der Kuscheljustiz beruht auch auf Unkenntnis gegenüber den begleitenden Maßnahmen.
Ja, Kuscheljustiz ist ja das ist ja so ein Schlagwort und das irgendwie was Kuscheljustiz, keiner so weiß so richtig, was damit irgendwie gemeint ist. Wo fängt das an? Fängt das schon an, wenn man irgendjemandem mehr gibt als Trockenbrot oder so? Also Kuscheljustiz ist irgendwie falsch, weil im Grunde genommen für diese Menschen, mit denen wir zu tun haben, ist so diese Verpflichtung, über Probleme zu reden, das eigene Verhalten zu reflektieren, in Dialog zu gehen mit einem Gegenüber, Kritik auszuhalten, das ist keine Kuschelsituation.
Ich denke, der Vorwurf entsteht vor allem dort, wo das Strafmaß nicht jenem entspricht, das die Allgemeinheit für angemessen hält. Also wenn jemand wirklich im allgemeinen Verständnis gering bestraft wird, dann kommt der Vorwurf hoch. Oder wenn jemand etwas ganz Schlimmes macht und sich erlaubt, seinen Fall neu beurteilen zu lassen, dann heißt es auch, der gehört einfach weggesperrt für immer. Ich glaube, es gibt so ein Moralempfinden nach angemessener Strafe. Mhm. Und ich habe selber auch schon einige Male gedacht, das ist aber in meinem Empfinden etwas gar wenig für sowas.
Also ich habe da Verständnis für und also dass man irgendwie ein Strafbedürfnis hat und auch Sanktionen durchführt und will das auch gar nicht abschaffen. Also es gibt von Hegel diese Aussage, die Strafe ehrt den Täter. Also eine angemessene Strafe nimmt dich sozusagen ernst. Und das versuche ich auch in der Gutachtensituation zu vermitteln, dass ich irgendwie deutlich machen, das ist interessant, dass das ganz viele Straftäter irgendwie auch kapieren und mit mir überhaupt nicht kritisch diskutieren. Wenn ich denen sage, für mich sind sie schuldfähig, weil eine verminderte Schuldfähigkeit oder eine aufgehobene Schuldfähigkeit erfordert, dass man wirklich schwer beeinträchtigt ist, und dann können die das gut nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt von einem humanen Umgang mit Straftätern, dass man sagt, ich nehme dein Verhalten ernst und spreche dann auch eine Sanktion aus, die dem Verhalten gerecht wird. Aber es muss halt gerecht sein und es darf sich nicht nur auf die Sanktionen beschränken, sondern ich muss ja auch, weil die Sanktion ist nach 4 Jahren vorbei, also oder nach 10 Jahren vorbei. Also wir haben die von dir gewünschte gerechte Strafe ausgefällt, aber die ist ja zeitlich begrenzt. In der Regel. Also der Großteil dieser Menschen sind zeitlich begrenzt in Haft. Und früher hat man dann irgendwie gesagt, du bist 10 Jahre drin und wir lassen dich nach 10 Jahren raus. Und dann hat man denen die Tür aufgemacht und hat gesagt, geh nach draußen.
So wie in den amerikanischen Filmen.
Genau. So war das. Also ich kenne noch Menschen, die im Grunde genommen so entlassen worden sind, habe ich noch begutachtet. Und das ist heutzutage und völlig zu Recht nicht mehr vorstellbar, weil man einfach sich bemüht, diesen Menschen auch Startbedingungen zu ermöglichen, die ihnen nachher es leichter machen, straffrei zu leben. Und das geht von beruflichen Ausbildungsangeboten, Berufsausbildung bis hin zur Vorbereitung von einem adäquaten sozialen Empfangsraum. Und dafür sind dann auch zum Beispiel Lockerung unerlässlich. Du kannst nicht schwimmen lernen ohne Wasser und du kannst keine adäquate Entlassvorbereitung machen ohne Lockerung. Und deswegen ist es wirklich schwierig, wenn einzelne Delikte, die während Lockerung begangen werden und die wirklich absolute statistische Ausnahmen darstellen, dann zu Diskussionen darüber führen, dass man irgendwie Lockerungen generell abzuschaffen hätte, weil dadurch würden sich viel mehr Risiken ergeben. Das würde wieder dazu führen, dass man eine Vollzugspraxis etabliert, die sich in der Vergangenheit einfach nicht bewährt hat und zu viel mehr Rückfälligkeit geführt hat, als wir es unter den heutigen Bedingungen sehen. Wir müssen einfach sagen, die Rückfallraten, die sinken in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum seit Jahren, also seit mehreren Jahren kontinuierlich ab. Das wird irgendwann ein Plateau erreichen. Aber es ist nicht so, dass wir mit steigenden Rückfallzahlen zu tun haben. Also das System hat sich absolut bewährt. Und im Kinder- und Jugendbereich, der Volker wird das sicherlich noch gleich ausführen, da hat sich das noch mal mehr bewährt.
Das ist so zum Jugendstrafrecht. Da wird ja das Thema Strafen und Maßnahmen auch sehr kontrovers aktuell diskutiert. Man kann Strafen und Maßnahmen kombinieren, aber es werden häufiger Maßnahmen ausgesprochen. Das führt zu großer Unverständnis manchmal, weil das Bedürfnis nach Sühne und Vergeltung in der Gesellschaft natürlich gerade bei schweren Straftaten absolut verständlich ist. Und da ist aber dann manchmal eine Unkenntnis des Jugendstrafrechts. Also bei den Maßnahmen können wir manchmal wesentlich längere und intensivere und auch einschneidendere Maßnahmen empfehlen, als das jetzt eine Strafe wäre. Also wenn ich mit 14 ein schweres Delikt begehe, dann kann ich im schlimmsten Fall bis zum Alter von 25 über 10 Jahre in einem strengen Jugendheim verbringen. Und das ist eine Maßnahme. Das wird oft vergessen. Es wird dann immer nach Gefängnisstrafen gefordert, wo wir maximal 4 Jahre haben ab 16 in der Schweiz. Das wirkt erstmal wenig. Aber wenn man auf der anderen Seite sieht, aha, mit stationären Maßnahmen kann man ja viel länger sogar die Jugendlichen intensiv behandeln. Dann merkt man plötzlich, was alles möglich ist. Ist es nicht das Problem, dass wir die fehlenden Gesetzesartikel haben? Es ist vielmehr das Problem, dass wir zu wenig Institutionen haben, wo das dann auch durchgeführt werden kann. Und wenn Sie Jugendliche fragen, die hocken viel lieber zwischendurch im Knast als in dem Jugendheim, wo sie jeden Tag Sozialpädagogen haben, die mit ihnen reden wollen und so weiter, wo sie eine Struktur einhalten müssen. Im Knast finden sie das viel chilliger zum Teil. Also das muss man dann eben auch sehen.
Lassen Sie uns kurz über kriminelle Mädchen sprechen. Die sind auch gar nicht zu Wort gekommen. Haben Sie vor allem mit Jungs zu tun?
Ja, über 90% sind bei uns Jungs.
Und die anderen 10? Was machen die so?
Ja, die Mädels treten weniger häufig dann so in Erscheinung, treten vielleicht weniger mit so lauten, aggressiven Delikten in den Vordergrund, sondern vielleicht eher subtiler. Wir haben auch die Zeitspanne, wo Mädchen delinquent werden, ist insgesamt auch kürzer. So zwischen 15 und 17 haben wir oft so einen Peak. Und das sind dann weniger so die starken Gewaltdelikte, es sind häufiger Betrugsdelikte, es ist irgendwie Bullying, üble Nachrede, Diebstahl, so Sachen. Und bei Mädchen kann ADHS auch ein Risikofaktor diesbezüglich sein.
Habe ich das richtig gehört? Wenn ich ein Mädchen bin und ADHS habe, dann steigert das mein Risiko, andere Mädchen zu mobben.
Also zumindest hat man ein höheres Risiko im Vergleich zu Nicht-ADHS-Betroffenen, als Mädchen delinquent zu werden. Ob das jetzt unbedingt Mobbing sein muss, also es gibt ja keine spezifischen ADHS-Delikte, sondern es ist ja generell, fehlt einem ja so ein bisschen das Bremspedal. Also ich hatte jetzt eine Jugendliche, die hat vor allem dann Diebstähle gemacht. Oder Zalando-Pakete dann geklaut vor anderen Wohnungen. Das war so, oder? Weil sie da einfach sich nicht hemmen konnte und das dann einfach haben musste. So.
Bleiben wir kurz bei dem Alter. Social Media, Stichwort. Was macht das mit dem Gehirn? Was macht das mit dem delinquenten Gehirn?
Ja, also das finde ich einen wichtigen Punkt. Da antworte ich jetzt aber nicht nur als Mediziner so, ne? Ich glaube, dass wir einfach in einer Zeit leben, wo wir wesentlich mehr Informationen verarbeiten müssen, als das in früheren Jahrzehnten und vor allem in früheren Jahrhunderten der Fall war. Also Zukunftsforscher wie Florenz Gaub zum Beispiel, die sagen, wir müssen heute an einem Tag so viel Information verarbeiten, wie ein Landwirt im Mittelalter in seinem ganzen Leben. Und das macht natürlich was mit dem Gehirn. Es macht was, indem wir unsere Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf ganz viele verschiedene Sachen richten müssen, Informationen verarbeiten müssen, Wichtiges von Unwichtigem trennen müssen, multitaskingfähig sein müssen. Und das ist also unsere Selbstorganisation viel mehr und steuern müssen. Und für ADHS-Betroffene ist das echt eine Herausforderung. Also an einer Sache dran zu bleiben, wenn ich so viel ablenkende Reize die ganze Zeit um mich habe, dann ist das wirklich eine Herausforderung.
Ich spreche jetzt konkret von TikTok zum Beispiel. Diesen extrem schnellen Häppchen, die darauf ausgerichtet sind, Dopaminstöße zu verursachen. Da bin ich ja mit ADHS leider die Zielgruppe.
Ja, und trainierst genau das Falsche.
Nämlich?
Nämlich irgendwie nur 20 Sekunden aufmerksam bleiben zu können. Also das ist wirklich ein Problem. Und im Jugendalter passiert ja ganz viel in unserem Gehirn. Also gerade der vordere Teil, das Frontalhirn, wird da ganz stark umgebaut. Und Lernerfahrungen spielen da so eine große Rolle. Und wenn ich lerne, also mein Gehirn drauf trainiere, nur noch ganz kurz aufmerksam sein zu können, dann ist das gerade mit ADHS wirklich genau das Falsche. Das ist, als wenn ich als Diabetiker die ganze Zeit Kuchen esse. Also das ist wirklich nicht gut.
Ist es reversibel?
Ja, also unser Gehirn ist unfassbar lernfähig und zwar bis ins hohe Alter. Also die Plastizität unseres Gehirns ist wirklich eine ganz wunderbare Sache. Und man muss einfach mehr darauf achten, dass Jugendliche üben, länger an was dran zu bleiben. Deswegen brauchen ja ADHS-Betroffene dann auch diese Unterstützung, dass sie das lernen. Das Medikament hilft natürlich, es schafft bessere Voraussetzungen, dann auch länger an was dran zu bleiben. Aber man muss das im Alltag wirklich dann auch umsetzen und dafür belohnt werden. Kürzlich hat mir ein Jugendlicher gesagt, Hausaufgaben, wenn ich das sehe, das ist für mich einfach ein riesiger Berg. Unerklimmbar. Und da muss man ihnen dann wirklich helfen, salamimäßig das aufzuteilen und dass sie dranbleiben können. Und das ist wirklich eine Übungssache. Und da kann man das Gehirn auch wieder drauf trainieren. Insofern ja, das ist auch reversibel.
Wünschen Sie sich härtere Gesetze, wenn es um Social Media geht? In Australien ist das ja jetzt nur noch ab 16 erlaubt. Was halten Sie davon?
Ja, also ich denke, es ist, dass in der Schule kein Handy dabei sein darf. Das finde ich eine wichtige Sache. Ansonsten ist das mit Restriktionen und Verboten immer so eine Sache. Wie will man das kontrollieren? Ich denke, es wichtiger ist, dass, glaube ich, zu Hause ein sinnvoller Umgang damit gelernt wird.
Wie geht das?
Naja, zuallererst mal über Interesse am Kind. Also das klingt jetzt zwar so banal, aber ich kann mein Kind natürlich viel besser unterstützen, wenn ich weiß, auf welchen Plattformen ist es, welche, mit wem chattet es und so weiter, damit ich dann auch wirklich mit ihm entsprechenden Umgang und vielleicht auch Regeln aufstellen kann. Es braucht zwischendurch sicher bildschirmfreie Zeiten. Müssen auch die Hausaufgaben gemacht werden, wo das Handy lieber ausgeschaltet werden sollte, weil das einfach unglaublich ablenkt. Und dann sollen sie es auch wieder benutzen. Also ich meine, das ist anders jetzt heute, als es bei uns früher der Fall war. Die ganzen Sozialkontakte, die wichtig sind, die laufen übers Handy und das darf man ihnen nicht verbieten. Aber anderes darf nicht zu kurz kommen. Bewegung darf nicht zu kurz kommen. Kontakte im echten Leben dürfen nicht zu kurz kommen. Schöne Beziehungserfahrungen. Das finde ich eben wichtig.
Ich habe meinen Schülern ein Projekt aufgetragen und war der Überzeugung, wenn die Schule aus ist und dann nehmen die was zusammen, dann haben die ja frei. Dann können sie sich treffen, einander besuchen, rausgehen. Und habe auch gesagt, ja, dieses Projekt, das können sie nicht nur in der Schule umsetzen, da müssen sie halt auch in ihrer Freizeit was tun dafür. Und die haben mir dann eröffnet, dass die gehen nach der Schule nach Hause, ins Zimmer, mit dem Handy und treffen aber niemanden. Was mache ich da? Als Eltern oder als Lehrer? Ich hab die dann gefragt, wir sind uns schon einig, dass das ein bisschen schräg ist. Und sie fanden, ja, ja, schon, aber wir machen das so, wir gehen nicht raus.
Hm.
Was sagen die Forensiker dann so?
Also als Forensiker klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox. Also das sind dann nicht die Jugendlichen, die dann Delikte draußen machen, weil die hocken langweilig zu Hause.
Habe ich mir bedacht, stimmt. Sehr gut.
Also die dann irgendwie, also nach der Schule oder während der Schulzeit, während sie schwänzen, draußen ihre Kollegen treffen, die machen häufiger Delikte. So, ne? Das ist auch ein Teil, den man beachten muss. Aber ich finde es auch schade, aber ich meine, so als Mann jetzt in meinem Alter muss ich da auch ein bisschen aufpassen, jetzt auch nicht die neue Generation da irgendwie jetzt moralisch zu bewerten. Das ist ein anderer Umgang, wie sie
ihre Kinder auch Tag nichts leben. Dafür. Also wir haben diese Geräte gebaut und ihnen gegeben. Wir Eltern geben denen diese Geräte, mit denen wir selber nicht gut umgehen können. Ich finde es lustig, wenn jemand sagt, wir sind in der Verantwortung, denen einen bewussten Umgang beizubringen. Ich würde mich nicht eignen, weiß nicht, wie es um sie bestellt.
Also das würde ich nämlich jetzt auch nochmal einwerfen wollen. Also ich sehe ja auch bei mir selbst, wie häufig ich irgendwie in Gesprächen ein Handy rausnehme und nochmal irgendwie drauf gucke. Und wenn man das so als Rollenmodell vorlebt, muss man sich nicht wundern, wenn die Das ist wie, ne, wenn mein Vater früher, der früher viel geraucht hat, mir verboten hat zu rauchen. Das nimmt man ja dann nicht ernst. Dann raucht man kräftig weiter. Und so ähnlich ist das auch mit der Handynutzung. Da sind wir ja auch nicht mehr irgendwie, wir sind da ähnlich eingeschränkt mittlerweile in unseren Kompetenzen wie die Jugendlichen. Für die ist es noch normaler und die hinterfragen das gar nicht. Aber wenn ich so meine Bildschirmzeiten anschaue, dann hat sich das eigentlich auch von Jahr zu Jahr gesteigert und nicht abgeschwächt.
ADHS wird oft als Modediagnose bezeichnet. Was sagen Sie dazu?
Ja, also das hat schon was. Weil es geistern ja mittlerweile halt auch schon so Zahlen durch den Raum, wo man irgendwie sich fragen muss, ne, wenn 60% irgendwie der Betroffenen die Diagnose haben, ist es dann überhaupt noch eine Störung oder ist es nicht eher Normalität? Und ich glaube, es ist auch ein Problem, wenn man jede Form von Aufmerksamkeitsstörung oder Hyperaktivität pathologisiert. Wir müssen schon sehr aufpassen, wo wir irgendwie neurobiologische Vulnerabilitäten oder Abweichungen vom Durchschnitt irgendwie, ob wir die alle pathologisieren wollen oder mit einem Störungsbegriff versehen wollen. Also ich glaube, das ist in der Psychiatrie auch ein ganz wichtiger Punkt und in der forensischen Psychiatrie erst recht. Aber andererseits ist es natürlich schon so, dass durch diese Begrifflichkeit und dadurch, dass das viel diskutiert wird, was ja dann auch wieder ein Effekt von Moden ist, hat man auch für Dinge, wo man vor 30 Jahren irgendwie gesagt hat, das ist schräg und störend und wo man gesagt hat, der ist böse, hat man jetzt ein Referenzsystem, wo man das adäquat einordnen kann. Also es hat Vor- und Nachteile, aber wir müssen schon aufpassen. Es gibt ja auch Menschen, die hochfunktional leben mit dieser Störung und die würden sich dagegen verwehren, pathologisiert zu werden und aus meiner Sicht auch völlig zu Recht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir mit solchen diagnostischen Begriffen immer sehr zurückhaltend umgehen. Ich selbst habe irgendwie große Sympathie für diesen Begriff der Neurodivergenz, gerade aus dem Aspekt raus. Und es gibt Menschen, wo ich sagen würde, in diesem Spektrum dieser ADHS-Auffälligkeiten gibt es Menschen, die irgendwie massiv beeinträchtigt sind und sehr stark in diesen medizinischen Bereich, diagnostischen Bereich reingehören. Und es gibt Menschen, die halt damit in einer Weise umgehen können, leben können, die irgendwie zum Teil ja auch extrem kreativ sein kann. Und da würde ich den Teufel tun, die zu pathologisieren und denen zu sagen, hör mal, du musst jetzt irgendwie Therapie machen oder du musst irgendwie Medikamente nehmen oder was auch immer. Aber diejenigen, die darunter leiden, die sollen Unterstützung kriegen.
Genau, also die wirklich Probleme haben in der Alltagsbewältigung, dann auch einen Leidensdruck haben, da ist es auch wichtig, die Diagnose dann zu stellen, damit man auch die notwendige Therapie aufgleisen kann. Also möglicherweise wird ADHS ja nicht häufiger verursacht heutzutage, aber es wird häufiger funktionell relevant, weil wir eben viel mehr Informationen heutzutage verarbeiten müssen. Ich denke auch, die ganzen Ansprüche an Selbstoptimierung, Selbstkontrolle sind tendenziell angestiegen. Das Krankheitsbild ist sehr stark entstigmatisiert worden. Es wird öffentlich drüber geredet. Es gibt viele Prominente, die mit ihrem ADHS auch
rumwehen, Podcasts machen, wer da.
Und also das trägt sich ja auch dazu bei. Und zudem wird es mehr bei Erwachsenen und mehr bei Frauen diagnostiziert. Aber dass es eine Mode ist, ja. Also die Gefahr besteht ein bisschen, ja.
Wie ist es denn, wenn ich jetzt Jugendlicher bin und Delinquent und dann sitze ich vor Ihnen und erfahre zum ersten Mal, dass ich ADHS haben könnte? Mhm. Wie reagieren die dann?
Also wenn man Ihnen es dann wirklich gut erklärt und herleitet und Ihnen aufzeigt, schau mal, in der Grundschule, da war schon dies und das problematisch. Wie lange konntest du da stillsitzen und gell, immer wieder Ärger von der Lehrperson, wurdest oft rausgeschickt. Dann merken die wirklich, ja, ich hatte da im Vergleich zu den anderen, irgendwie hatte ich da Probleme. Also Elmar hat es schon gesagt, irgendwie neurodivers, also irgendwie war ich da anders als die anderen. Und wenn man es dann auf eine Schiene bringt, wo sie dann verstehen, aha, ich kann da aber durch entsprechende Unterstützung wirklich profitieren, dass ich wieder auch bessere Noten habe, dass ich vielleicht auch wieder besser Freunde finde, und eine Lehrstelle dann auch finde, dann gelingt das oft. Man muss es einfach wirklich, man muss sich Zeit nehmen, es gut abzuklären und zu erklären, die Eltern ins Boot zu kriegen, dann gelingt das oft. Also ich erlebe das nicht so, dass die Jugendlichen da so wahnsinnig ablehnend sind.
Wenn Sie ADHS behandeln, ist das etwas, was viel ausmacht, oder ist das einfach ein Teil der Therapie? Könnte man sagen, man kann das auch weglassen, weil alles andere schon so sehr hilft, oder ist genau das, die Medikation, das, was dann den Unterschied wirklich macht im Zusammenhang mit den restlichen Maßnahmen?
Also es ist immer eingebettet in alle Maßnahmen, aber die Medikation hat oft doch wirklich eine frappante Wirkung. Also manchmal sieht man es sogar am Schriftbild, dass das plötzlich viel schöner wird nach einer Medikation. Oder an den besseren Noten sieht man es.
Also bei mir nicht.
Ja, muss nicht immer sein, aber manchmal ist das so. Oder dass wirklich die Jugendlichen dann merken, sie können einen Vormittag durchhalten. Die Hausaufgaben am Nachmittag gehen besser. Sie haben irgendwie weniger Ärger. Oder später dann in der Berufsschule, der Tag, den halten sie dann durch. Also das ist schon oft frappant und dann auch für die Jugendlichen selber auch eine schöne Erfahrung. Auch wenn sie anfangs vielleicht ablehnend sind. Aber das hat schon oft eine gute Wirkung und das zeigen auch Studien. Also 80% sprechen wirklich gut drauf an und haben auch relativ wenig Nebenwirkungen. Außer, dass man weniger Hunger hat. Das ist so ganz oft, ne? Gerade mittags kriegt man nicht viel runter. Aber eigentlich werden die Medis gut vertragen und haben oft eine sehr positive Wirkung.
Ich würde im Erwachsenenbereich noch dazu fügen, dass häufig ja die Medikation dann erst die Möglichkeit eröffnet, Psychotherapie zu machen oder an einem längeren Tag, der mit Therapien ausgefüllt ist, irgendwie sinnvoll teilzunehmen. Also wir haben schon immer wieder die Erfahrung gemacht, oder ich, wenn ich so Verlaufsgutachten gemacht habe, dass Leute, die irgendwie vorher als therapeutisch nicht erreichbar gegolten haben, wenn man die eingestellt hat, dass die plötzlich in der Lage waren, irgendwie dann auch am therapeutischen Leben irgendwie mehr teilzunehmen. Und wo sie vorher irgendwie, es sind ja dann auch diese Missbrauchserlebnisse beziehen sich ja häufig auch auf Therapieerfahrungen, wenn die dann halt einfach viele Dinge irgendwie nicht richtig aufnehmen und oder beim nächsten Termin nicht mehr wissen, was beim Termin vorher bearbeitet wurde und so, und merken, der Therapeut wird jetzt ungeduldig oder ist genervt darüber, dass irgendwie das nicht richtig ankommt, aber die Diagnose nicht da ist und das nicht richtig eingeordnet wird, dann entstehen Missverständnisse, wo einfach die Therapie ähnliche Blockaden hervorruft, also die Aussicht, in die Therapiestunde zu gehen, ähnlich blockiert wie diese Aussicht, die Volker Elben erwähnt hat, mit Hausaufgaben. Und dann gibt es schon Leute, die Erfahrung machen, ich hab jetzt dieses Medikament und ich bin plötzlich in der Lage, diese Sitzung irgendwie 45 Minuten durchzuhalten und danach noch arbeiten zu gehen. Und danach irgendwie dann auch noch die Aufgaben, die mir aufgetragen worden sind, irgendwie dann konsequent durchzuziehen. Und das ist dann auch wieder ein Erfolgserlebnis und bahnt so einen Zugang. Also insofern, es mag ja dann manchmal auch so ein kleines Puzzleteil sein, aber ein kleines Puzzleteil ist halt auch wichtig zum Fertigstellen eines Puzzles. Wenn das kleine Teil von einem 1000-Teile-Puzzle fehlt, ist genauso ärgerlich, wenn ein größeres Teil von einem 10-Teile-Puzzle fehlt. Wir müssen da einfach gucken, was benötigt die Einzelpersonen und uns damit auseinandersetzen. Und das ist jetzt zum Beispiel auch noch mal ein bisschen Werbung für unseren Job zu machen. Wir können halt in der forensischen Psychiatrie uns die Zeit nehmen, auch mit Leuten sehr lange zu arbeiten und solche Puzzleteile auch im Verlauf zu identifizieren. Weil es gibt schon auch eine Menge Menschen, die bei der Erstbegutachtung gar nicht auffallen als Betroffene. Und wo wir dann einfach im Verlauf sehen, wenn wir mit denen längere Zeit arbeiten, da kommen die immer wieder an dieselbe Grenze und dann kann man die Diagnose halt erst im Verlauf stellen.
Volker Schmidt, Ihr Tipp oder Wunsch an Eltern mit ADHS-Kindern oder Kindern, die möglicherweise ADHS, nee, einfach Wunsch an Eltern.
Ja. Wunsch für die Kinder oder Wunsch an Eltern? Oder ich mache mal beides.
Machen Sie einfach.
Also ein Kind mit ADHS, was sehr impulsiv ist und schon wirklich früh Schwierigkeiten hat, dem wünsche ich von Herzen wirklich Eltern, die stabil und verlässlich da sind, die ihm emotionalen Halt geben, die ihm aber auch Struktur und die erzieherische Unterstützung geben, die es braucht. Ich wünsche mehr Ermunterung und Erfolgserlebnisse diesem Kind und weniger Strafe und Misserfolg.
Elmar Habermeyer, Ihr Wunsch an die Politik?
Also ich bin da eigentlich, ich glaube, das ist gar nicht so eine politische Geschichte, weil politisch würde ich mir einfach wünschen oder in der politischen Diskussion wirklich eine sachliche Diskussion von solchen Aspekten wie Resozialisierung. Hinsichtlich ADHS ist es, glaube ich, einfach eher ein Wunsch an die Praktiker im Vollzug und an die einzelnen Berufskollegen. Aber da sind wir, glaube ich, insgesamt in einer sehr guten Entwicklung, dass man das Phänomen halt einfach als solches wahrnimmt und adäquat beachtet und sich nicht irgendwie in so starren Positionen irgendwie verharrt, die unkonstruktiv sind. Also es war ja längere Zeit so, dass man wirklich gesagt hat, wir behandeln diese Störungen nicht, weil wir befürchten, dass dann Schwarzhandel getrieben wird mit den Präparaten in Haft. Und das hat sich, muss man einfach sagen, in den letzten 7, 8 Jahren in der Schweiz deutlich geändert. Und man ist da viel offener, genauso wie man mit den Substitutionsbehandlungen, mit der Dohnengabe innerhalb von Haftanstalten und so deutlich offener geworden ist. Und das zeigt einfach, dass das System lernfähig ist und das war Lernen und das wünsche ich mir halt für die Zukunft auch.
Also eher Dank als Wunsch.
Ja, also es ist ja eine kontinuierliche Herausforderung. Wir werden hoffentlich in 5 Jahren über andere Themen sprechen, wo wir uns optimieren konnten und so. Und wir müssen da weitermachen. Und von der Politik würde ich mir halt dann einfach wünschen, da sind wir dann bei dem Wunsch, dass man irgendwie für diese neuen Möglichkeiten und neuen Diskussionen offen ist. Aber ich persönlich erlebe halt jetzt gerade hier am Standort Zürich eine hohe politische Offenheit für diese Themen. Deswegen, wunschlos glücklich ist man nie, aber ich bin weitgehend glücklich damit, was ich machen kann hier.
Ich bin weitgehend glücklich mit dem Gespräch. Nein, vollumfänglich. Vielen herzlichen Dank, Volker Schmidt und Elmar Havermeyer, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es war ganz interessant und lehrreich und ich hoffe, dass Sie vielen jungen Menschen und auch etwas Älteren weiterhin so helfen können, wie Sie es tun. Danke dafür.
Danke.
Danke auch.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Episode. Als von ADHS Betroffener lerne ich selber eine Menge bei diesen Gesprächen. Danke darum auch an alle Mitwirkenden. Bis zur nächsten Episode. Ihr Thomas Meyer.